Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Herzlich willkommen zurück zu Wheelspin Folge 14. Es ist ja kein Rennwochenende vergangen und wir sind ein bisschen spät dran, aber wir haben uns diese Woche trotzdem wieder hingesetzt für euch und damit hallo Timo.
Hallo Chantal.
Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und ja, wir haben uns jetzt ein kleines, wir könnten es ein Spiel nennen vielleicht, für diese kleine Pause ausgedacht. Und das heißt, was wäre wenn? Das heißt, wir haben uns ein paar vielleicht skurrile, kuriose Dinge ausgedacht, die so natürlich nicht eingetreten sind, aber über die wir einfach mal spekulieren, wenn sie so eingetreten wären. Und ja, am Ende reden wir natürlich noch über die Challenge, da ja der Brasilien-Grand Prix bevorsteht. Und ja, willst du noch was dazu sagen, Timo?
Zur Challenge nachher sage ich was, weil Nils hat in unserer Sendung, in der dritten Sendung auch mitgevotet. Und weil es ja quasi zwischen uns ja ausgeglichen ist, könnte er ja noch aktiv eingreifen, wenn man das als 0-0 betrachten würde. Und wir gucken uns nachher mal sein Votum an. Er war sehr risikobewusst, er traut sich da was. Er hat auch letztes Mal Nico Hülkenberg aufs Podium getippt, leider nicht ganz so richtig, muss man sagen. Gucken wir uns nachher mal an. Tja, und ein Satz noch, warum es diese Woche etwas später ist als gewöhnlich. Normalerweise, wir zeichnen ja montags nachmittags auf, nur in dieser Woche musste mal noch der letzte Weisheitszahn gezogen werden, bei mir. Und das ließ sich leider nicht verhindern oder verschieben. Demzufolge waren wir leider gezwungen, ja, die Aufnahme für diese Woche ein wenig, wir haben zwei Tage nach hinten zu verschieben. Aber nun sind wir da und nun können wir anfangen.
Ja, genau. Und ich meine, Gesundheit geht ja vor. Deswegen, ich glaube, wir können es alle verkraften. Aber gut, lass uns loslegen. Timo, ich würde mich freuen, wenn du mit deinem ersten Was wäre, wenn anfängst.
Also das will mal das Prinzip heute mal noch kurz erklären. Ich habe ein paar Was-wäre-wenns und Chantal hat ein paar Was-wäre-wenns und Chantal kannte meine Was-wäre-wenns, aber ich ihre nicht. Deswegen ist das für mich zumindest mal eine kleine Überraschung. Aber Chantal tut so, als würde sie meine auch nicht kennen, als wäre es eine Überraschung. Ja, ich fange mal an, weil es ja gerade auch schön in der ganzen Diskussion ist, obwohl das Thema ja auch schon wirklich uralt ist. Aber so, ja, kann man sagen, brisant oder brisant wie seit eh und je nicht mehr. Was wäre, wenn Felipe Massa vor Gericht gewinnt? Sprich, was wäre, wenn er vor Gericht den WM-Titel von 2008 zugesprochen bekäme? Chantal, was wäre dann?
Das wäre ein Riesenskandal in meinen Augen. Also A, ist es schon so lange her. B, das ist ja ein Rieseneingriff in die Geschichte, die sich praktisch darauf aufgebaut hat. Da muss man ja jetzt im Sinne in 2008 bei Lewis Hamilton ansetzen, der dann eben nicht mehr mit Michael Schumacher zu seinem Rekordweltmeister wäre. Da hängt ja so viel dran. Also das ist ja dann auch in der Teamwertung theoretisch gesehen, müsste das ja dann auch einen Einfluss nehmen. Also es ist ja ein riesiger Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und in meinen Augen, also ich weiß gar nicht, was ich da mehr zu sagen soll, wer das ein Riesenunding, weil man ja auch man kann nicht beurteilen, so, okay, wäre Crashgate nicht passiert, wäre er Weltmeister geworden. Du hast ja keinen Beweis dafür, dass es nur daran gescheitert ist. Ein falscher Pitstop hätte das Ding auch schon vorbei sein können. Deswegen, also, nein.
Naja, das hatten wir ja damals in Singapur, ne? In Singapur hatten wir ja diesen missglückten Stop da, wo Massa den Tankschlauch da mitgerissen hat.
Ja.
Wo man ja eigentlich dazu sagen muss, das war ja eigentlich der Moment, wo seine Titel, also rückblickend betrachtet, eigentlich geplatzt sind und dann am Ende Lewis Hamilton mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister wurde. Wir hatten das auch mit Nils Wittig zusammen in der Sendung und wir haben uns auch so ein bisschen mal so im Schnelldurchlauf die Saison angeguckt und es war schon relativ ausgeglichen. Ja. Also beide Seiten haben einige Fehler gemacht, deswegen ist es am Ende ja dann auch wirklich um einen Punkt nur der Unterschied. Aber ja, es wäre schon ein Skandal, weil du musst mal überlegen, dann hätte Lewis Hamilton nur noch 6 Titel. Ursprünglich wären es 8 Titel, ne, weil er ja dachte, Abu Dhabi 21, 8er Titel. Und jetzt lasse ich ihn mal vor Gericht den Titel da wegnehmen, seinen ersten WM-Titel. Ergo hätte nur noch 6 Titel. Halleluja, was dann los wäre.
Und genau deswegen kannst du es schon nicht machen. Ich meine, Lewis Hamilton kann ja am Ende vom Tag nichts dafür. Also wäre er jetzt da drinnen verwickelt gewesen, okay, hätte man drüber reden können. So, ja, hast du deinen Renntitel jetzt nicht auf ganz ethischem Wege gewonnen, okay. Aber da muss man ihn jetzt auch einfach mal in Schutz nehmen. Der Arme, der hat nichts damit zu tun, ist halt Weltmeister geworden. Er hat ähnliche Leistungen gezeigt wie Felipe Massa zu der Zeit. Naja, er hatte halt am Ende den einen Punkt mehr. Und sagen wir mal so, wäre das alles nicht passiert, wer sagt, dass nicht noch irgendein anderes blödes Ding irgendwann passiert wäre? Also deswegen, nein, das ist in meinen Augen, also dieser ganze Fall vor Gericht ist in meinen Augen der größte Quatsch. Ja, ich verstehe, dass es ihn mental wahrscheinlich sehr viel gekostet hat, keine Frage, verstehe ich, aber ich finde es einfach ganz schlimm.
Ob es soweit kommt, ist natürlich noch die andere Thematik. Wann da eine Entscheidung getroffen wird, das wird sich erst in einigen Wochen bis Monaten zeigen. Ja. Und das, was jetzt letzte Woche passierte in London, das war nur ein Vorverfahren. Und jetzt muss erstmal entschieden werden, ob es in ein Hauptverfahren übergeht oder ob die Klage abgewiesen wird. Das ist ja das, worauf die FOM und die FIA natürlich auch zählen, auch sagen. Ich finde es eine Sache, was ich auch noch schwierig fände, nicht nur, dass Hamilton dann in so einem Fall den Titel aberkannt bekäme, sondern es wäre ein Novum, wenn ein Zivilgericht sportliche Entscheidungen angreifen und verändern würde. Weil der Fall war damals, 2009, schon vor dem Sportgericht, da ist es entschieden worden. Das war auch der Moment, wo dann auch Renault, Priatore und Co. bestraft wurden. Das heißt, ein Sportgericht hat entschieden. Und wenn jetzt von außen betrachtet ein Zivilgericht sich da nochmal reinfunken würde, das würde, und das ist auch so meine Überzeugung, wenn das, Nils Wittig hat es als Präzedenzfall bezeichnet, wenn das so käme, das würde Tür und Tor öffnen für noch mehr Entscheidungen. Und ich garantiere dir, mit Brief und Siegel, dann werden wir auch Abu Dhabi 2021 vor Gericht sehen. Wir werden so viele Sachen, die fragwürdige FIA-Entscheidungen nach sich zogen oder auch vielleicht von Seiten des Sportgerichts, vor Gericht sehen. Und dann würde es nicht nur den Formelsport, sondern es würde Auswirkungen auf den gesamten Sport haben. Weil dann jeder sagen würde, schau mal, da greift ein Zivilgericht von außen ein und verändert Sportgeschichte. So, dann machen wir das im Fußball, da gibt es bestimmt auch genügend Szenen, wenn wir da mal an EM- oder WM-Spiele auch deutscher Nationalmannschaft denken, wo dann, keine Ahnung, ich bin da nicht so im Thema drin, aber wo dann kein Elfmeter gewährt wurde und am Ende ist die Mannschaft ausgeschieden. Du könntest genau da auch ansetzen. Du könntest jedes Sportereignis vor Gericht bringen und das würde unterm Strich den Sport zerstören.
Ja, genau. Das Wort Präzedenzfall ist mir eben auch noch in den Kopf gekommen. Aber ja, stimme ich dir voll zu, das darf nicht passieren. Also dann brauchen wir auch nicht mehr auf die Rennstrecke zu gehen. Ist ja Quatsch. Also ja, finde ich auch schwierig. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut abrunden. Hast du noch was hinzuzufügen?
Auch nicht. Ich freue mich jetzt okay. Auf dein Was-wäre-wenn.
Ja, ich lese gerne mein erstes Was-wäre-wenn vor. Ist auch ein bisschen ans aktuelle Zeitgeschehen angepasst. Was wäre, wenn George Russell sich mit Mercedes nicht geeinigt hätte? Sag, was denkst du?
Ja, ich finde, das ist eine Kausalfrage. Also wenn er sich mit Mercedes nicht geeinigt hätte, dann kannst du natürlich schön kreativ sein. Wenn man davon ausgeht, aber dass Max Verstappen trotzdem bei Red Bull bliebe, ne? Also so wie es jetzt auch ist, also nur die Komponente, dass ja. Russell und Mercedes sich nicht einigen, boah, wäre schwierig, ne? Weil wo will er da noch hin? Alpine hätte er noch den freien Sitz, aber das wäre ja schon ein Downgrade für ihn.
Das wäre dann so ein Carlos Sainz 2.0-Situation.
Definitiv. Und ja. Ich glaube, das würde auch seine Karriere schlagartig beenden, weil auf dem Höhepunkt, wo er sich, oder auf dem Hoch, wo er sich befindet, da würde er direkt mal einen Knacks kriegen. Wo hätte er denn hinwollen? Also, welche Optionen gibt es denn da überhaupt noch? Also, Racing Bulls glaube ich jetzt nicht wirklich. Red Bull, Max Verstappen und George Russell, das wäre der Super-GAU geworden. Da hätte Max definitiv sein Veto eingelegt. Es wäre die einzige Top-Cockpit-Möglichkeit für ihn gewesen, Red Bull. Also es hätte eigentlich so kommen müssen, ja, wie bei Sainz. Also, dass da wirklich von einem Top-Team zu einem, ja, nicht No-Name, aber zumindest mal in der Bedeutung, jedenfalls fernab von Siegen und WM-Titeln. Also da hätte er nicht von Träumen brauchen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich hatte aber noch einen weiteren Gedankengang. Ich bin ehrlich, ich habe mir, als ich gestern Abend die Frage aufgeschrieben habe, auch mir Gedanken darüber gemacht, was ich darauf antworten könnte. Und ich bin irgendwie immer wieder in der mentalen Sackgasse gelandet. Ich war so, ja, scheiße. Was denn jetzt? Aber ja, ich stimme dir zu, Alpine wäre eine Option gewesen, was ich auch noch als eine Möglichkeit erachtet hätte. Die ist aber unwahrscheinlich, ja. Aber ich meine, das ganze Szenario ist ja eh nur fiktiv. Dass George Russell nach Fernando Alonso bei Aston Martin gelandet wäre. Also wenn Alonso 2026 jetzt wirklich das Handtuch werfen sollte, dass er dann für ihn übernommen hätte. Das ist die einzige Lösung, die ich noch zusätzlich gesehen habe, aber das hängt natürlich dann nicht nur an George Russell, da müssen dann natürlich auch noch andere Faktoren mitspielen, die das dann ermöglichen. Aber ja, aber das ist so das Einzige,
was mir in Sinn gekommen ist. Dass ein Briatore sich als Übergangslösung hergibt für ein Jahr, um dann den Sprung eventuell für Aston Martin herzugeben, mag ich stark bezweifeln. Die ganze Red Bull-Familie kommt bei sowas auch nicht in Betracht.
Nee. Ich glaube, da hast du mich jetzt vielleicht falsch verstanden. Nein. Die Aston Martin-Theorie hat nichts mit der Alpine-Theorie zu tun. Also er wäre nicht bei Alpine gefahren in diesem Szenario. Er hätte ihn ja pausieren müssen.
Oh, noch schlimmer. Ja, das ist eigentlich das, was Carlos Sainz ja auch nicht wollte. Das wollte er ja auch nicht, ja? Einfach ein Jahr zugucken. Nee, deswegen kam in meinen Gedanken vor, okay, ne, quasi wie à la Carlos Sainz, auch wenn der ja nach außen hin davon sprach, ne, Team wieder groß machen und so weiter, ne, auch so ein Team zu finden für eine Übergangslösung, um dann den Sprung halt wieder zu schaffen, um nicht halt pausieren zu müssen. Ne, das ist dann der Gedanke. Also ich sag mal so, ich halte es für noch unwahrscheinlicher, dass ein George Russell überhaupt ein Jahr pausieren würde. Finanziell, klar, wäre es kein Problem gewesen. Kann er natürlich locker machen. ja, ich glaube, wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre es eben echt so ergangen wie Carlos Sainz. Dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Aston Martin gesagt hätte, okay, Lance, komm, sorry, wir haben jetzt die Chance, George zu kriegen, so ein Mann, geh mal Tennis spielen oder so, was er ja so gern macht. Red Bull, also da gibt es ja keine Option mehr. Wobei, geiler Move wäre es natürlich auch gewesen, ne? Quasi Fortgang von was wäre, wenn George Russell zu Ferrari gegangen wäre und Ferrari hätte in dem Zuge, weil sie mit Hamilton nicht so zufrieden sind, Hamilton vor die Tür gesetzt. Halleluja.
Soweit habe ich mir gar nicht erlaubt zu denken. Also.
Siehst du, das ist meine Kreativität ja. Einfach.
Ja, aber und das genau Ganze dafür
noch ad absurdum zu führen von den ganzen Gedanken.
Ja. Ja, ist auch mal schön, irgendwie so seinen ganzen Brainrot hier loszuwerden. Also befreiend.
Ja, schön, ne? Vor allem, man kann heute nicht geschändet werden für diese absurden Theorien, weil heute ist vieles absurd, nicht alles. Aber das meiste wahrscheinlich. Wobei, je nachdem. Kommen wir aber mal zum nächsten. Was wäre, wenn? Außer du möchtest deinem Was wäre, wenn mit George Russell noch was hinzufügen.
Nö, ich bin fertig. Du darfst gerne weitermachen.
Ich bin ja so der Mann irgendwie für die alten Themen. Ne? Jetzt erst 2008, jetzt sind wir mal im Jahr 2021. Was wäre, wenn Lewis Hamilton 2021 Weltmeister geworden wäre?
Sage ich dir, ich glaube, es wäre gar nicht so viel passiert. Also gehen wir mal davon aus, dass das mit dem Überrunden so nicht passiert wäre, wie es passiert ist. Dann hätte Max Verstappen eine sehr, sehr geringe Chance gehabt, an Lewis vorbeizukommen. Und dann wäre es so gewesen. Lewis wäre achtfacher Weltmeister, Max Verstappen dann halt ein Jahr später. Okay. Aber ja, Red Bull hätte wahrscheinlich versucht, das irgendwie anzufechten, von wegen, ja, der durfte sich ja nicht outlappen. Ich habe jetzt das deutsche Wort vergessen.
Zurückrunden.
Zurückrunden, ja. Deswegen, also ich glaube, es wäre weniger skandalös gewesen. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton dann vielleicht für seine letzten Jahre bei Mercedes, ich denke, der Ferrari-Wechsel wäre trotzdem passiert jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber ich glaube, er hätte ein besseres Momentum mit in die nächsten Jahre gebracht. Ich sage nicht, dass er dann noch einen 9. Titel dran gehangen hätte, nein, aber ich glaube, das hätte ihn nicht in dieses mentale Tief gestürzt, in dem er sich seitdem irgendwie befindet. Und ich glaube, das hätte dann durchaus auch Auswirkungen auf seine fahrerischen Leistungen gehabt. Aber ja, also, ja, ich glaube einfach, es wäre ein weniger skandalöses Finale gewesen am Ende vom Tag. Es wäre ein spannendes Finale gewesen, aber es wäre, also nicht das Rennen an sich, aber dass du halt so zwei ganz nah beieinander hast, das meine ich jetzt. Ja, aber ich glaube, das wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Wie siehst du das?
Also ich stimme dir in vielen Punkten zu, nicht in allen, was das Thema betrifft. Mhm. Also dass Red Bull natürlich feuerfrei wahrscheinlich alles angefochten hätte, wirklich nichts mehr geht. Das hätte den Skandal wahrscheinlich ausgelöst, das hätte diesen Skandal in den Medien hochgehalten. Nicht, weil er auf der Strecke passiert ist, sondern weil er von Red Bull dann danach gekommen wäre. Ich glaube aber was anderes.
Ja.
Wenn Lewis das Rennen und damit den 8. Titel geholt hätte, er hätte seine Karriere in dem Jahr nach diesem Rennen beendet. Weil, und das ist auch eigentlich auch, weil, warum ist er heute zwei Ferrari? Klar, nach außen hin sprach er von, jeder will mal für Ferrari fahren und das ist was Besonderes und, das mag alles sein. Aber er hat für sich einfach auch gemerkt, bei Mercedes, da geht nichts mehr. Also da ist er einfach am Ende. Und er hat sich einmal durch Ferrari so diesen frischen Wind erhofft. So, ne? Teamwechsel und Ortswechsel, Arbeitsplatzwechsel. Ne? Wie es bei vielen normalen Menschen der Fall ist. Ich wechsle mal den Arbeitsplatz und erhoffe mir frischen Wind einfach zu bekommen. Und auch vielleicht, weil er mit George Russell nicht so klar kam und weil es schwieriger war mit Nummer 1. Gut, bei Ferrari ist es auch nicht leichter. Aber unterm Strich glaube ich, er quält sich doch eigentlich nur deswegen, weil er meiner Meinung nach auf Gedeih und Verderb diesen 8. Titel haben will, damit er dann als alleiniger Rekordweltmeister abtreten kann. Weil man hätte es nie für möglich gehalten, dass Michael Schumacher überhaupt schon mal 7 Titel, das gab es in der Geschichte davor nicht. So, und man hat eigentlich gedacht, okay, das wird wohl eher schwierig werden, dass da jemand nochmal rankommt. Lewis ist reingekommen, beide haben die gleiche Anzahl an Titeln. Und ich glaube, wenn er den 8. Titel geholt hätte, er hätte seine Karriere beendet. Das wäre wirklich so. Und das will er ja heute. Deswegen garantiere ich dir, wenn mal unterstellt, ich hoffe, das haben wir nicht in irgendeinem Was-wäre-wenn, Lewis Hamilton nächstes Jahr mit Ferrari Weltmeister werden würde, der würde keine Option für 2027 ziehen. Der würde sagen, so,
ja, dann,
jetzt
ja, ganz klar,
in Rot. Ja, und das hätte aber auch schon früher, weil er einfach auf dem Gipfel dann wäre. Weil was will er dann nochmal erreichen? Er muss sowieso nichts beweisen. 7-facher Weltmeister, er hat die meiste Anzahl an Siegen, Pole Positions und. Also er hat viele andere Schumacher-Rekorde geknackt und. Aber dieser eine große, der größte Rekord überhaupt. Mehr Titel als Michael Schumacher. Und dann ist es egal. Dann brauchst du keinen 9. oder 10. Titel. Das ist dann nur eine Zahl. Deswegen sage ich dir, wenn er dieses Rennen gewonnen hätte, vielleicht war das in seinem Kopf schon drin. Vielleicht war er einfach schon, denk mal drüber nach, wie Michael Schumacher damals begründet hat, 2006, warum er seine Karriere beendet, in der Pressekonferenz.
Timo, dass ich war 3.
Ja, ich meine aber in der Rückshow, ne? Man kann sich das ja angucken. Gibt's ja auf YouTube oder sowas noch.
Ja, aber ich kenne seine genauen Worte jetzt so auch nicht. Also,
nein, ich sag mal unterm Strich einfach, dass er einfach ausgelaugt war, einfach keine Energie mehr hatte.
Ja.
Und ich glaube, das war ja bei Lewis auch der Fall. Und hat aber in dem Moment realisiert, scheiße, das ist mir jetzt unterm Arsch weggebröselt. Ich habe jetzt keinen achten Titel. Also muss ich jetzt nochmal. Und das ist das, was man eigentlich seit 2022 beobachten kann. Nicht mit diesen alten Lewis Hamilton, dieses Gebrochene noch dazu. Der hat einfach seitdem, weil er einfach, glaube ich, vom Kopf her war drin. Das war bis zu dem Crash von Latifi, war das auch so. Der hätte es auch nichts. Also, ne, wer rechnet damit, dass sowas passiert und dass dann auch Regeln auch so ausgelegt werden können? So, die dann halt eben nicht alle Autos sich zurückrunden lassen, sondern halt eben nur die zwischen Hamilton und Verstappen. So. Also da musst du schon sehr kreativ sein und es war Rennende. Also das war, ne, das war wie der Kugelschreiber, der hier liegt. Ne? Ich sehe ihn, ich kann ihn schon anfassen. So. Und dann, buff, weg. Der war am Ende, der hatte keine Kraft mehr, der hätte aufgehört, bin ich mir 100% sicher. Und das ist das, was ihn jetzt noch an der Formel 1 hält. Aber er einfach auch merkt, die, und der Energiepegel geht immer weiter runter. Und die Hoffnung, diesen frischen Input mit Ferrari und alles neu und so weiter und so fort, da sind wir auch schon ganz unten. Also da ist auch nicht mehr viel Wasser im Tank drin. Und wenn das jetzt, der letzte Hoffnungsschimmer ist jetzt noch das neue Reglement. Und wenn das auch nicht funktioniert, ist nächstes Jahr Schluss.
Ja, das ist gut möglich. Irgendwie sich schwer vorzustellen, Lewis Hamilton irgendwann mal nicht mehr in der Formel 1 zu haben, ist so ein Gewohnheitsding.
Sie sind das war Alonso. Bei Schumacher auch so. Das hast du nicht ja, mitbekommen, nee, aber das war bei ja. Schumacher so.
Ja, ist ja. Einfach so Gewohnheit, so ja, der gehört halt dazu. Ne? Also irgendwie komisch, wenn man sich das so vorstellt, dass der Tag kommen wird und der Tag auch nicht in den nächsten 10 Jahren erst ansteht. Also das ist ja auch.
Aber das klar. Hast du bei vielen anderen auch gehabt. Denk mal an Kimi Räikkönen zum Beispiel, ne? Das, ja, oder Sebastian ja. Vettel. Da hätte man sich ja. Auch nicht vorstellen können, irgendwann mal eine Formel 1 ohne die.
Ja, aber da muss man halt sagen, so ein Alonso und ein Hamilton, die sind ja noch länger da gewesen jetzt als die anderen. So noch mal ein paar Jahre oben drauf gesetzt. Aber gut, ist ja auch egal, wer wie lange, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Aber ja, ich glaube, am Ende vom Tag, so dramatisch wäre es dann nicht geworden, wie es am Ende gewesen ist. Ist gut und schlecht gleichzeitig. Ich glaube, so würde ich das abrunden. Ja. Bist du bereit für meinen nächsten Take?
Ich sehe es schon. Mein Hirn rattert schon, aber schieß mal los.
Ja, ich gehe jetzt nochmal zurück in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob du das, ja. Also, was wäre, wenn Ayrton Senna den Unfall 1994 überlebt hätte?
Dann hätte er das Leben von Michael Schumacher und vielen anderen in der Formel 1 gehörig schwer gemacht.
Das denke ich auch. Und ich glaube auch, er wäre noch viele Male, ne, was heißt viele Male, aber ich glaube, der wäre noch der ein oder andere Weltmeistertitel mit oben drauf gekommen. Und dann würde er sich vielleicht durchaus den Platz mit Hamilton und Schumacher teilen. Beziehungsweise Schumacher tendenziell sogar weniger Titel als er. Tendenziell. Das ist natürlich schwer zu sagen, weil was wäre wenn, ne? Aber ja. Aber ich weiß nicht, war irgendwie so ein Gedankengang, den ich hatte. So, was hätte dieser Mann noch erreichen können, wenn es halt nicht so gekommen wäre, wie es gekommen wäre? Da könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, was wäre, wenn er nie zu Williams gewechselt wäre? Dann wäre der Unfall wahrscheinlich nicht passiert und ja.
Das war ja damals San Marino, das war Imola, ja. Wo das passiert ist. 1. Juli 1994.
1. Mai.
Schumi war ja schon. Ach, 1. Mai, ja, sorry. Schumi war damals schon in der Formel 1 noch ein recht unbekannter, aber schon ja. Einer, der gezeigt hat, hoi, da kommt einer in die Formel 1. Und der und Schumacher, der vor allem, er hatte schon Respekt natürlich vor Senna, aber nicht in dem Maße, wie Senna sich das gewünscht hätte. Also das Verhältnis der beiden. Also Schumi, der junge Schumi, der war schon aufmüpfig, hat sein eigenes Ding gemacht und hat sich da, sagen wir mal, nicht von beirren lassen, von einer Person wie Ayrton Senna. Ich erinnere mich gerade an Worte von Michael Schumacher, weil als diese Todesnachricht kam, als dieser Unfall passiert ist, dieser tödliche, hat ja auch Schumi damals einen Moment gehabt, wo er gezweifelt hat. ob er da nicht auch jetzt aus der Formel 1 aussteigt.
Also aufhören, ja.
Ja. Weil ich glaube, weil die Frage ist nicht nur, wie viel Titel hätte ein Senna vielleicht noch geholt und wie schwer hätte das anderen Fahrern gemacht, sondern der Unfall hat die Formel 1 auf eine besondere Weise sensibilisiert. Weil es allen Beteiligten, bis heute wohlgemerkt, die Bilder sind ja nicht vergessen, deutlich vor Augen führt, es ist ein sehr gefährlicher Rennsport, der, wie wir auch in den Jahren danach wissen, tödlich enden kann. Und ich glaube, und das mag jetzt ein bisschen makaber klingen, aber wenn Senna nicht gestorben wäre, wäre die Formel 1 so nicht sensibilisiert worden. Wir hätten heute dann vielleicht nicht all diese Sicherheitsmaßnahmen, wie sie dann nach und nach durch diese ganzen schlimmen Ereignisse eingeführt wurden. Was wiederum, wo man wiederum auch spekulieren kann, wen es vielleicht noch getroffen hätte. Wenn's, ne, also Senna, aber man muss ja noch dazu sagen, es war ja nicht nur Senna, es war ja auch Roland Ratzenberger.
Tag vorher, ja.
Also zwei haben es getroffen, so, wenn man es mal so sieht. Und das ist ein Novum in der Formel 1. Das hast du ja bis heute nie mehr gehabt, dass zwei Fahrer an einem Wochenende gestorben sind. Ja, durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Deswegen legt ja die Formel 1 heute so einen großen Wert auf Sicherheit. So, ne? Und deswegen glaube ich, wenn das nicht passiert wäre, so makaber sich das anhört, wäre die Formel 1 heute nicht in dem Maße sicher, wie sie durch diese ganzen, zwar nicht nur Senna, es war auch Jules Bianchi und, also diese ganzen Todesfälle, wie wir sie hatten, haben heute dazu geführt, dass die Formel 1 vielleicht auch manchmal zu sensibel ist oder vielleicht auch, auch ein Übermaß an Sicherheit an den Tag legt, wo man sich vielleicht sagt oder wünscht, okay, ein bisschen weniger wird vielleicht auch reichen. So. Aber das sind diese Bilder, die bis heute nachhallen.
Ja, du hast mir... Da habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also ich hätte das jetzt ähnlich begründet und deswegen brauche ich mich da ja auch gar nichts zu wiederholen. Du hast voll recht. Also da gibt es jetzt viele Sachen, über die man spekulieren könnte. Aber ja, der Sicherheitsaspekt, das ist natürlich auch nicht ganz bedeutungslos. Im Gegenteil. Von daher, ja, lass uns doch weitermachen.
Da gehen wir wieder mal in das Hier und Jetzt zurück. Und das ist auch ein Was-wäre-wenn. Ich würde aber sagen, durchaus realistischer als andere Themen, über die wir schon gesprochen haben und die wir noch kommen werden. Was wäre, wenn Max Verstappen dieses Jahr Weltmeister wird?
Das wäre mit einer der... Also da gibt es zwei Punkte. Für Max Verstappen wäre das natürlich Wahnsinn. Also dann hat er sich diesen Titel verdient, ohne Wenn und Aber. Und da kann auch in meinen Augen jeder Max Verstappen-Hater endlich ruhig sein. Weil dieser Mann, der gehört einfach... Also ich bin selber jetzt kein krasser Max Verstappen-Fan, aber ich sehe sein Talent. Und ist kein Geheimnis, dass der sich schon seit ein paar Jahren bei den Besten definitiv mit einreihen darf. Und auf der zweiten Seite für McLaren wäre das natürlich der Super-GAU. Also das darf den eigentlich nicht passieren. Das durfte den eigentlich schon gar nicht passieren, dass er so nah überhaupt drangekommen ist, dass man sich jetzt die Frage stellen muss, okay, was ist, wenn Max Verstappen doch noch Weltmeister wird? Weil das Polster war groß genug. Man hätte sich darüber gar keine Gedanken machen müssen. Aber nein, man nimmt sich gegenseitig die Punkte weg, man legt fragwürdige Strategien an den Tag, fragwürdige Entscheidungen. Und man ist jetzt an diesem Punkt, wo man sich dann fragt, okay, was passiert eigentlich, wenn? Und wenn das passiert, dann ist ein Fahrer mindestens weg. Und wir gehen beide davon aus, dass Oscar Piastri sein wird. Weil das will man sich nicht bieten lassen und das muss man sich auch nicht bieten lassen. Und ja, das ist dann halt, wie gesagt, für McLaren einfach peinlich, weil man dann sich dann auch wahrscheinlich selber eingestehen muss, okay, ganz alleine, wir haben es verkackt. Es waren keine äußeren Faktoren, die uns da irgendwie reingespielt haben. Also man könnte natürlich jetzt sagen, hätten die jetzt ein paar Mal technische Ausfälle gehabt, dann ist das in einem gewissen Grad natürlich auch dem Team zuzuschreiben. Aber sowas passiert halt, das gehört dazu. Aber das Auto war ja bis in einem Fall einwandfrei. Und es dann noch zu vergeigen, aus eigener Hand, nee. Also dann ist es man einem Weltmeister auch nicht würdig. Tut mir leid, Papaya.
Ich glaube, ich würde auch auf zwei Punkte gehen. Der erste Punkt wäre, wenn ich mal an dem, was du gerade eben angesprochen hast, der technische Part. Ich glaube, man hat sich zu früh darauf verlassen, ja, dass das Auto, was man hat in diesem reicht. Entwicklungsstand, ja, dass das reicht, ne, damit Vorsprung und alles kompatibel genug ist, damit Max Verstappen oder Red Bull da oder auch Ferrari, Mercedes, aber am nächsten war eigentlich schon Max Verstappen, wenngleich der Unterschied zwischen Verstappen und Russell nicht so bedeutsam groß war. Also schon natürlich um einiges, aber jetzt nicht wahnsinnig weit weg. Man hat sich da einfach zu sehr auf der sicheren Seite bewogen und gedacht, eben das reicht schon so. Lass uns mal früh Gedanken um 2026 machen. Das Ding dieses Jahr, einer von beiden wird's mit dem Auto, das passt. Und man hat einfach unterschätzt, dass Red Bull sich dann eben nicht gleich auf 2026 fokussiert, sondern sagt, okay, man hat ja kein neues Auto dahingestellt.
Nein.
Man hat einen neuen Teamchef installiert, der ein besseres technisches Verständnis mitbringt, der wohl ein paar Faktoren innerhalb des Teams verändert hat, die das Auto, und klar gab es auch Upgrades, logischerweise, also das sind auch da zwei Komponenten. Und ich glaube, das hat Zak Brown und auch Andrea Stella und auch beiden Fahrern schon auch ein bisschen erschrocken zu sehen, hoppla, die konzentrieren sich da jetzt nicht nur auf 2026, die sind noch im Hier und Jetzt und jagen uns hier. Die machen uns da richtig das Leben mal zur Hölle. So, aber trotzdem ist es natürlich eine Hausnummer von 104 Punkten, was es mal in der Spitze waren, auf 36 Punkte runterzugehen. Also das ist schon beachtlich. Ja. Ich glaube, es wäre jetzt auch ein Fehler zu sagen, naja, okay, mit den 36 Punkten kriegen wir das schon noch irgendwie über die Ziellinie geschrubbt bei 4 Rennen. Das wäre noch fataler, aber McLaren zuzutrauen, weil sie O-Ton gesagt haben, sie verändern nichts. Und sie werden von ihren Papaya-Rules nichts ändern. Es wird technisch sich nichts mehr ändern, weil ihr Fokus schon auf 2026 liegt. Und die zweite Komponente, da gehe ich auch mit, würde aber sagen, man bricht beide Fahrer. Lando Norris, der schon seit Jahren für das Team fährt, der letztes Jahr am Druck zerbrochen ist, an Fehlern zerbrochen ist, aber noch in einer anderen Position war. Da war er noch der Max Verstappen gejagt hat. Jetzt ist Lando Norris mit Oscar Piastri so die gejagt werden. Und wenn das in der Konstellation auch nicht funktioniert und du auch wieder so kurz vorm Ziel, wie so ein Lewis Hamilton, ne?
Ja.
Sicher geglaubter Titel, einer von uns beiden wird's. Die Frage ist nur, wer. Und am Ende wird es aber keiner von den beiden, sondern der lachende Dritte kommt. Der Holländer, der lachende Dritte, holt sich den fünften Titel in Folge. Das wird, und ich finde, da ist Norris einfach zu anfällig dafür, mental wieder einzubrechen. Er hat jetzt diesen Höhenflug durch die letzten Rennwochenenden. Aber wenn der merkt, und das, da muss man, glaube ich, mal genauer hingucken, wenn jetzt Verstappen, sagen wir mal, Norris, wir haben ja Sprint jetzt in Brasilien, das heißt, da gibt es ein paar Pünktchen mehr. Jetzt lass nach Brasilien es nur noch 20 Punkte sein. Und dann wirst du wahrscheinlich diese Fehler, diese Nervosität schon wieder sehen. Piastri ist in dem Tief drin, das siehst du es auch. Aber du brichst am Ende, wenn nach Abu Dhabi das da entschieden werden soll, in Abu Dhabi brichst du beide Fahrer. Und dann kannst du deine Papaya-Rules direkt in die Tonne kloppen, weil jeder, der einen Mittelfinger zeigt zu den Papaya-Rules und Piastri, der wird weg sein. Aber ich glaube nicht nach diesem Jahr. Wo will er hin? Das wäre das Gleiche, was wäre, wenn, wo will er hin? Aber ich glaube, dass die Ansage an Mark Webber, such mir ein neues Cockpit, wird dann ein bisschen deutlicher werden.
Ja, und gut, bei Piastri glaube ich, der hängt mental nicht so an McLaren, wie es ein Lando Norris tut. Ein Lando Norris, der ist da reingekommen mit 18, 19 Jahren, der war ja saujung und der ist jetzt schon seit 7 Jahren dabei. Das ist eine lange Zeit. Der war bei dem Team, als es am Boden war. Er war bei dem Team, als es vereinzelte Erfolge gab. Er war bei dem Team, als es wieder nach unten ging. Und jetzt ist das Team oben und er ist immer noch da. Also der hat ja schon alles mitgemacht da, auf gut Deutsch gesagt. Und du willst dich ja dann noch eigentlich endlich mal belohnen dafür. So, okay, ich habe so lange in dieses Team vertraut, dass die mir eines Tages ein Weltmeisterauto bauen. Jetzt will ich aber auch Weltmeister werden und nicht nur Konstrukteursmeister, weil das bringt dich als Fahrer halt auch nirgendwo hin. Also damit gehst du nicht in die Hall of Fame am Ende vom Tag. Interessiert auch keinen.
Und das bringt ja auch nur in dem Team was. Ein Fahrer ist
ja
scheißegal.
Eben, ja, sage ich ja gerade. Es interessiert keinen. Und deswegen, ich glaube, Piastri, ja, ihn würde es brechen, aber er würde wieder aufstehen und sich einfach irgendwann dann ein neues Team suchen und sagen, ne, Mittelfinger geht hoch, ihr könnt mich alle mal und ich mache jetzt hier mein Ding. Ne, wir sehen uns dann auf dem Podium wieder. Oder Lando Norris, der dann, glaube ich, wirklich endgültig daran zerbricht, was ich nicht hoffe, weil er ist ja ein talentierter Fahrer und wenn er seinem eigenen mentalen Druck irgendwie es schafft, standzustehen, entgegenzustehen, keine Ahnung.
Standzuhalten.
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, dann hat er so einfach verdient, Weltmeister zu werden. Irgendwann mal, weil jedes Jahr jetzt irgendwie dran kratzen und es klappt dann doch nicht, ist ja auch scheiße. Da hast du ja auch irgendwann keinen Bock mehr.
Ich würde aber noch weitergehen. Nicht nur die Thematik um Norris und Piastri, sondern eben auch, was passiert eigentlich dann mit einem Zac Brown und mit einem Andrea Stella? Ich würde Zac Brown noch gefährdeter sehen als Andrea Stella, weil der ist eigentlich nur so, ich sag mal, so die Marionettenfigur von Zac Brown. Klar, Zac Brown ist der CEO, aber man hat natürlich genügend Investoren. Das heißt, wenn die ordentlich Druck machen, dann kann der natürlich auch abberufen werden. Und dann ist irgendwann auch da die Geduld zu Ende, weil wenn zwei Fahrer die Chance haben, den Titel zu holen und am Ende wird es keiner, ja, ich glaube, da wird der ein oder andere Investor, Sponsor dann schon nervös werden und sagen, Freunde, aber so geht's nicht und dass sie den Zac Brown absägen. Also dann wäre die Frage, ob man Zac Brown nächstes Jahr, ob er sich dann quasi mit Christian Horner dann im Pub treffen kann, im britischen Pub, und dann gemeinsames Frustsaufen irgendwie, ne? Ja. Horner weg und Brown weg. Also das halte ich durchaus auch für denkbar, dass Zac Brown gekillt werden könnte und dass dann vielleicht sogar Andrea Stella in doppelter Funktion aufsteigt, weil er hat da drin nichts zu entscheiden. Der macht das, was Zac Brown will und ich glaube, das wäre noch so, dass man da jetzt keinen Fremden von außen holt oder man nimmt noch ein anderer Team intern, je nachdem, auch denkbar. Aber Zac Brown ist meines Erachtens nach dann weg.
Ja, also mein, am Ende vom Tag ein großer Faktor, der damit reinspielt, ist, dass das Team es selber vergeigt hat, beziehungsweise die höheren Tiere im Team. Und ja, ist logisch, dass die dann natürlich auch Konsequenzen fürchten müssen. Eines Tages kannst du ja nicht ewig so weitermachen, sonst wirst du ja niemals Weltmeister, selbst wenn du das Auto hast. Aber ja, ich glaube, da können wir dann nächste Woche nochmal drüber reden. Kriegen wir bestimmt wieder genug Gesprächsstoff nachgeliefert. Lass uns das auch mal abrunden. Es gibt keine Folge, wo wir nicht mindestens 10 Minuten über McLaren reden.
Das stand zurecht hier auf, shit, das stand hier auf, ja auf meinem Was wäre wenn. Aber du hast damit angefangen. So, du bist dran.
Ich bin dran. Ja, ich ziehe mal gerade diese Frage vor, weil das gerade gepasst hat, weil der Name gerade schon gefallen ist. Was wäre, wenn Christian Horner nie in den Skandal um Fiona Harrison verwickelt gewesen wäre?
Also wir leben noch, ich überlege nur gerade.
Ja.
Ich glaube, er wäre früher oder später trotzdem weg, weil er ist trotzdem auch eine sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, keine einfache Person. Und klar, Jos Verstappen und Horner, die haben sich ja in der Zeit, wo es, als es losging, dieser Skandal, ja richtig gefetzt.
Ja.
Die haben sich ja nicht geschenkt gegenseitig. Ich glaube, er wäre zwar jetzt noch Teamchef, vielleicht, aber ich glaube, der hätte kein Dauerabo da drauf. Weil jemand, der so machtbesessen war wie Horner, der so viele Abteilungen in sich vereinte, dass das nicht lange gut gehen kann oder immer gut gehen kann, das hat man gesehen so. Und wenn man einfach guckt, welche Wege jetzt Red Bull gegangen ist nach dem Horner-Rauswurf, dass halt nicht eben eine Person zig Abteilungen auf sich vereint, sondern dass das nach Kompetenzen klar verteilt wird, etwas, was Horner ja nicht wollte. Da wollte er eigentlich ja freiwillig nichts abgeben und hat ja auch noch bei den Racing Bulls ja auch noch mitgemischt. Da wollte er ja auch noch, da war er ja auch noch mit am Werk drin. Ich glaube, sowas ist ganz gefährlich. Er wäre vielleicht noch Teamchef, je nachdem, wie der, ob diese sportliche Krise gekommen wäre. Aber ich glaube, zwischen Horner, du darfst nicht vergessen, zwischen Horner und Nui hat es ja schon auch im Vorfeld gekracht. Diese Wertschätzung, die sich Nui gewünscht hat von ihm, die gab es vor dem Skandal schon nicht. Also ich glaube, Nui wäre auch weg gewesen. Also ich glaube, dieser Rattenschwanz, der dann gefolgt ist, Wheatley weg, Andrew Nui weg, und dass dann das Team dadurch, und noch einige andere, Rob Marshall noch, das Team insgesamt geschwächt hat, das wäre trotzdem gekommen. Vielleicht nicht so schnell, aber er wäre vielleicht jetzt noch Teamchef. Ich glaube, man hätte vielleicht nicht, je nach, es ist schwierig, also vielleicht wäre er noch Teamchef, aber nicht mehr lange.
Es ist interessant, dass du komplett die gleiche Ansicht hast als ich. Ich habe mir da ja im Vorfeld schon Gedanken drüber gemacht und ich habe das ja eigentlich ziemlich genauso wie du gesehen. Ich denke auch, er wäre zu diesem Zeitpunkt noch Teamchef, aber dass das System früher oder später so oder so in sich implodiert wäre und wir dann praktisch an dem gleichen Punkt stehen würden wie jetzt, einfach nur zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen brauche ich da auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du 100% die gleiche Meinung vertrittst wie ich, aber okay. Man kann sich ja
ab und zu kommt es mal vor. Ab und zu
ja,
kommt
es
mal vor.
Es soll vorkommen. Macht ja nichts. Ist ja schön, dass wir uns nicht immer streiten müssen um irgendwas. Ist doch super.
Streiten?
Diskutieren, streiten.
Wir tauschen uns aus. Gerne auch mal kontrovers.
Debattieren.
Debattieren. Streiten würde ich es noch nicht. Streiten hast du mich noch nicht erlebt. Aber wenn wir da schon dabei sind und du zu deinem Part nichts mehr hinzufügen willst, dann ziehe ich auch mal eine Frage vor, weil der Name auch schon gerade gefallen ist. Adrian Newey, der jetzt bei Aston Martin seit Frühjahr dieses Jahres unter Vertrag steht und da ja auch Teile des Teams hält, werkelt ja schon fleißig für 2026. Und daher die Frage, was wäre, wenn Adrian Newey 2026 ein Weltmeisterauto baut?
Da muss ich dich erstmal kurz um Verständnis, ich habe eine Verständnisfrage. Also, er baut ein Weltmeisterauto, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie zum Weltmeistertitel fahren, richtig?
Doch, doch, natürlich, klar, wenn du ein Weltmeisterauto baust, also das natürlich, dass Alonso, ich rede,
okay,
um so einen Mann rede ich jetzt nicht, sondern
das
nicht, dass Alonso da wirklich nächstes Jahr, ob er jetzt Weltmeister wird, ist was anderes. Aber dass er mit, je nachdem, wer halt vorne ist, mit um den WM-Titel kämpfen kann.
Okay, dann habe ich, ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie du das meinst. Ob du nur meinst, sie haben das Auto, aber nicht die Fahrer. Aber gut, dann habe ich das jetzt verstanden.
Ja, gut, ja. Im Falle von Lance Stroll haben sie den Fahrer natürlich auch nicht dafür.
Ach, der hat sich doch heute geäußert, dass er immer noch davon überzeugt ist, dass er um den Titel kämpfen kann. Also bitte,
lass ich
Timo.
So stehen. Ja, natürlich, klar.
Und Alonso hat es selber auch schon gesagt.
Ja, 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 was will er denn auch sagen? Ne? Also da kann ja schlecht sein, pass mal auf. Hier, der Sohnemann von Ruden Lawrence, das ist die größte Pfeife, die ich je gesehen habe. Ich glaube, das käme, diese Aussage käme nicht so gut.
Ja.
Da wäre Alonso schneller weg vom Fenster, als er da auf seine zwei Titel blicken kann.
Ja. Nee, Ironie jetzt aus. Ich glaube, es ist möglich, dass wir nächstes Jahr ein Weltmeisterauto haben. Ich glaube allerdings nicht, dass einer von den beiden Aston Martin-Fahrern Weltmeister wird. Nur wenn Aston Martin aus irgendeinem Grund eine Dominanz haben sollte wie der Red Bull im Jahr 2023. Bei Lance sehe ich es schon mal gar nicht passieren. Also brauche ich jetzt auch nicht zu erklären, warum. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Kein persönlicher
Hate. Erklär mal, was, hallo Lance, hallo, das ist...
Ja, ich, okay, ich fasse es mal.
Der arbeitet hart, Der arbeitet hart, arbeitet super, du. Der jetzt, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob es Nui war, sei der Erste, der käme in die Firma und der Letzte, der diene.
Ja, also er arbeitet sicher hart an sich und so, weil man muss ja ne, körperfit halten und so einen Spaß, keine Frage. Aber braucht man jetzt nicht groß drum rumzureden. Seine fahrerischen Leistungen haben jetzt nicht dafür gesprochen, dass in ihm Weltmeisterpotenzial steckt. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Und ein Alonso, den sehe ich in der Position, vorne mitzufahren, auf jeden Fall. Aber man hat es jetzt vor allem die Saison gemerkt, die Altersschwäche kommt so langsam und ja, schon ein bisschen hier mal manchmal mitgefahren mit Rückenproblemen. Und er macht aktuell eher weniger, das war eher am Anfang der Saison ein größeres Problem. Da hat er sich auch schon mal Fehler erlaubt und da ist er auch schon mal hier und da in der Wand gelandet. Anderen Fahrern ist das nicht passiert. Ja, ich vermute, das Auto ist auch schwer zu fahren. Und wie gesagt, ich schlage Alonso jetzt hier in keinster Weise sein Talent ab. Aber wenn das Auto nicht einen schon wesentlichen Vorsprung hat auf die anderen, dann glaube ich, wird es schwierig. Vor allem, wenn du noch Max Verstappen hast, der vorne mitfährt. Ja, Alonso könnte es mit denen aufnehmen, aber ob es dann am Ende reicht, da bin ich mir nicht so 100% sicher.
Darum geht es auch nicht, ob es am Ende, ob er dann derjenige ist, der dann über die Ziellinie fährt und den WM-Titel 2026 holt. Wenn...
Ich kann es auch noch gern weiter ausführen, aber kannst du gern zuerst anfangen.
Wenn Alonso es aber gelingen sollte, dann wäre es sein dritter Titel.
Und dann ist der Platz
wäre
frei.
Es, und dann wäre fürs übernächste Jahr der Platz frei, ja, weil er natürlich, der wird sich dann nicht nochmal ein Jahr Stress antun. Der hätte dann, der könnte wirklich auf seinem Höhepunkt dann seine Karriere beenden, wenn ihm das nochmal gelänge. Ich glaube, er wäre auch, glaube ich, der erste Formel-1-Fahrer, der zwischen Titel 2 und Titel 3
über 20 Jahre.
Ja, es wären dann 21 Jahre, ne? Na, dann noch ein Titel, das hätte ja vorher noch keiner, oder hat vorher keiner geschafft.
Das schafft doch gar nicht keiner mehr.
Wahrscheinlich. Also ich fände es toll. Also man hat ja 23 schon gesehen, ja. Alonso, ne, also auf dem Podium, für den war ein dritter Platz teilweise wirklich ja wie ein Sieg, wie der da auf das Podium da hochgesprungen ist. Also das war echt richtig toll zu sehen. Gönnen würde ich es ihm. Und ich, aber um Fall. Zu meiner Frage wieder, oder zu meinem Was wäre wenn zurückzukommen, Adrian Newey hat ja bewiesen, dass er es kann. Jetzt ist natürlich nicht eine Person alleine an Erfolg oder Misserfolg beteiligt, sondern es ist immer auch das Team. Aber Aston Martin hat ja auch viel Personal abgeworben von anderen Teams, auch von Red Bull. Man hat natürlich auch wieder einen gehen lassen mit Dan Fellows, der ja für 2023 für diesen Erfolg quasi verantwortlich war. Also das ist das große Fragezeichen. Hat er das richtige Team um sich, das er braucht? Hat er noch diese Kreativität, diese Ideen, wirklich so diese Erfolgsidee wie bei Red Bull? Zutrauen würde ich es ihm, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, aber zutrauen würde ich es ihm. Und feiern wir das natürlich. Also, wenn wir nächstes Jahr einen Fernando Alonso im ersten Martin hätten.
Das wäre so geil.
Also. Der, ich sag nicht, dass es laufen muss wie 23, dass er da die meisten Rennen gewinnt, so, ne? Aber wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, wir wissen ja alle nicht, wer vorne liegen wird, ne? Also, weil die Karten neu durchgemischt werden. Aber nur mal vorstellen, wir haben Dreikampf. Einfach mal, wir haben Alonso, wir haben von mir aus Max Verstappen. Und wir haben noch einen Mercedes. So, wir sagen George Russell. Und dieser Dreikampf, ne, und die den meisten Rennen zumindest mal fighten um den Sieg, um Pole, um Sieg und so was.
Das wäre unfassbar.
Ne, und dann hast du so, ne, dann hast du wirklich so, und dann guckst du in die WM-Tabelle, ne, und dann trennen die drei dann vielleicht 10, 15, 20 Punkte voneinander. Na, und in jedem zweiten Rennen könnte sich das an der Tabelle verändern. Ne? Dann ist Alonso mal Zweiter, dann ist Verstappen wieder Erster, dann holt Russell wieder mal. Das wäre doch mega cool so. Also das, also ich glaube, es wäre nicht ganz unrealistisch, aber gemessen daran an der Formel 1 Historie braucht natürlich ein Team einige Jahre Aufbauarbeit, um wirklich ein Weltmeisterteam zu werden. Deswegen, das wäre so das allergrößte Fragezeichen, ob das Nui binnen nur eines Jahres gelingt, mit neuem technischen Reglement auch noch. Da kannst du mehr als ein Fragezeichen machen, aber wünschen würde ich es mir.
Wäre cool zu sehen. Also, wie gesagt, nur weil ich das gesagt habe, was ich gerade gesagt habe, hoffe ich nicht, dass es so kommt. Ich sag's mal so. Also, wenn Alonso nächstes Jahr Weltmeister wird, dann bin ich sehr glücklich darüber. Dann fände ich das sehr, sehr cool. Lassen.
Ja. So können wir es stehen lassen.
Ja. Okay. Ich habe jetzt noch einen Tipp aus der Vergangenheit nochmal. Aber es ist jetzt nicht die ferne Vergangenheit, es ist die leichte Vergangenheit. Was wäre, wenn Nico Rosberg nach seinem WM-Titel 2016 nicht zurückgetreten wäre?
Er wäre kein zweites Mal Weltmeister geworden. Punkt.
Nee, hat mich nur mal interessiert. Also, ich weiß nicht. Ich glaube es auch nicht. Also,
das war Glück. Also, war viel Glück natürlich auch dabei. Ich glaube, Rosberg hat aus gutem Grund Ende 2016 seinen Abschied erklärt. Ja. Klar, Familie ist immer auch ein Faktor und seine Frau, Freundin heißt, glaube ich, Hanna, wenn ich richtig... Nee, Hanna war die Frau von...
Also von Vettel.
Ja, richtig. Oder war es Vivian? Ich glaube Vivian, oder? Ich glaube Vivian. Ich weiß es gar nicht. Bin da so gar nicht im Thema drin.
Bin schon dran. Red weiter. Ja, Vivian.
Nee, er hat... Ja, okay, ja, Vivian. Ja. Kann natürlich alles sein, aber... Sind wir mal ehrlich, er hat auch gewusst, das gelingt ihm nicht nochmal. Und das war ja eh schon, Hamilton hat ja auch Pech gehabt in der Saison. Ne? Da gab es auch mal, dass er mit dem Motorschaden oder sowas mal ausgefallen ist. Also da kam auch manches Pech bei Hamilton dazu. Glück bei Rosberg. Ich glaube, da bin ich mir 100% sicher, Rosberg weiß das selber. Ein zweites Mal, vor allem auch unter einem Lewis Hamilton, hätte es nicht gegeben. Und vor allem, ich glaube auch, wenn die weiter in einem Team gefahren wären, das hätte geknallt ohne Ende. Wie ich dann dran denke, ich weiß nicht mehr, welcher Grand Prix das war, Nico saß da irgendwie auf diesem Stuhl oder auf dieser Couch.
Ach, da. Mit der Kappe, ne?
Fumm, mal dahin, ne? Und Nico nimmt sie und schleudert sie ihm zurück und er guckt nur so rum, ne? Und absurd sowas, so, ne? Weiß nicht, wenn ich da gestanden wäre, hätte ich erstmal gefragt, hast du Lack gesoffen oder sowas? Ne? Also das hat schon gezeigt, ne? Da hat es aus dieser ewigen, also aus dieser Freundschaft zu Kindeszeiten, ne, wirkliche Rivalen geworden, die sich nicht mehr leiden konnten, so. Und ich glaube, das hätte das Team auch nicht mehr länger sich angeguckt. Ich weiß nicht, ob da Niki Lauda gereicht hätte, der da immer auf den Tisch gehauen hätte. Hat er ja oft in der Zeit, um den Frieden da wieder. Der hat dann irgendwie auch mal beide Fahrer zu sich kommen lassen, damit sie sich irgendwie wieder aussprechen und damit ein bisschen mehr Harmonie wieder in das Team kommt. Aber ich glaube, Austin 2015 war das übrigens, das mit der Kappe. Okay. Also 10 Jahre her, das muss ich auch mal überlegen. Also kurzum, er wäre kein zweites Mal Weltmeister geworden.
Denke ich auch nicht. Also ich habe das nur mit reingenommen, weil mir mal so in den Kopf gekommen ist, dass ja so viele Leute sagen, ach, er hat Lewis Hamilton im gleichen Auto geschlagen. Aber ja, da kommen dann halt die Punkte rein wie persönliches Pech, Punkt, Punkt, Punkt. Und deswegen habe ich einfach gedacht so, ja, was wäre denn, wenn er nicht zurückgetreten wäre? So, wäre so eine Situation nochmal passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, die hätten sich einfach so heftig bekriegt, bis irgendjemand gesagt hätte, so Schluss jetzt. Egal, ob es vom Team jetzt gekommen wäre oder von den Fahrern selber. Aber man erinnert sich ja auch dran, Nico Rosberg, das hat er ja auch selber mal erzählt, dass er in der Zeit auch mental sehr schwer mit zu kämpfen hatte mit allem. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, ob du das gehört hast. Er hat es irgendwann mal gesagt. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ja, deswegen, ich glaube, Hamilton hätte es geschafft, Rosberg rauszuekeln in irgendeiner Form.
Oder hätte einfach Toto oder Niki dermaßen unter Druckgesetzung gesagt, pass auf, entweder er oder ich.
Ja, genau, sowas.
Hätte ich also das auch gedacht, hätte sich das wirklich, wäre. Dieser Krieg der Sterne, das hätten beide auf die Spitze getrieben.
Ja,
dann wäre es nicht nur, Spanien 2016 gewesen, wo sie sich beide abgeschossen haben. Wir hätten diese Bilder wahrscheinlich öfters gesehen. Natürlich für uns Zuschauer wäre es natürlich geil gewesen, solche Szenen, ne, wenn sie sich dann bekriegen und abschießen.
Fürs Team ist das aber nicht geil.
Ja, nein, überhaupt nicht. Und vor allem auch Niki Lauda damals, das fand ich immer auch toll an ihm, dass er da wirklich nicht um den heißen Brei rumgeredet hat, sondern der hat das auch klar benannt, obwohl er Teil des Teams war. So, und wenn da jemand Scheiße gebaut hat und wenn er was Scheiße fand, hat er das klar benannt. Punkt. So, und das war einfach toll. Deswegen Niki Lauda, Gott möge gut auf ihn aufpassen oben im Himmel und dass es ihm da gut geht. Hier auf der Erde fehlt er. Und ja, und in der Formel 1 sowieso auch. Aber wie gesagt, kein zweites Mal Weltmeister.
Nee.
So, jetzt mache ich mal weiter. Und zwar, ja, Lewis Hamilton, wenn wir schon das Thema haben. Was wäre denn, wenn Olli Berman Lewis Hamilton bei Ferrari ersetzen würde?
Also ich denke durchaus, und das hat er ja auch schon bewiesen, letztes Jahr in Saudi-Arabien, er kann mit einem Ferrari umgehen. Und er könnte durchaus, also braucht natürlich noch ein bisschen Reifezeit, ist ja jetzt noch nicht mal eine volle Saison gefahren, theoretisch gesehen. Und aber er zeigt ja Potenzial, also der Junge, der traut sich ja auf der Strecke auch mal was, hat nicht ohne Grund 10 Strafpunkte auf dem Konto. Ja, der bringt schön Pfiff mit rein und es ist auch eigentlich schade, dass er da im Haas halt oft auch hinten mitfährt, weil es halt auch einfach manchmal nicht besser geht. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, es ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt nicht direkt in den Ferrari geworfen wurde, das wäre nämlich auch wieder mit immens Druck verbunden gewesen. Aber wenn Hamilton das Handtuch schmeißt oder Ferrari sagt, okay, nee, du bist nicht das, was wir scheinbar brauchen, dann sehe ich dann Oliver Berman durchaus als einen würdigen Kandidaten. Und vorausgesetzt, dass Ferrari endlich mal ein Weltmeisterauto baut und das auch mit den Strategien und alles so klappt, wie es für ein Weltmeisterteam sich gehört, dann kann er jetzt vielleicht nicht direkt in seinem ersten Jahr, aber dann in den aufbauenden Jahren möglicherweise auch mit um den Weltmeistertitel fahren. Das sehe ich für durchaus realistisch. Also das ist ein guter Fahrer, der sich was traut und finde ich schön, ist sehr erfrischend für den Sport. Ja, warum nicht? Also wäre schön zu sehen und ich glaube auch, dass das so kommen wird. Also ich glaube nicht mal, dass das so unfassbar unrealistisch ist.
Können wir es so stehen lassen.
Okay, dann machen wir das so.
Jetzt ist er ganz überrascht, dass ich da nichts dazu sage.
Ich hätte gedacht, dass du vielleicht wenigstens so ein Detail oder so ein bisschen anders. Aber nee, gut, dann lassen wir das so stehen. Ist ja gar kein Problem. Dann würde ich einfach direkt einen hinterherwerfen. Ich glaube, das ist das Unrealistischste, was ich heute mit an den Tag bringe. Aber ist mal interessant, drüber nachzudenken. Was wäre, wenn alle Teams dasselbe Chassis und denselben Motor hätten?
Wir hätten gerne langweilige Formel-1-Rennen. Punkt.
Ja, ich würde sehen, das schon so ein Max Verstappen, der so dreifach überrundet am Rest vorbeifährt, irgendwie so.
Aber du siehst es ja auch, wenn du mal guckst, ich weiß nicht, wie viele Erinnerungen du dran hast an die Formel 1, wo sie noch mit zwei Reifenherstellern gefahren sind, mit Bridgestone und Michelin. Und jetzt hast du seit Jahren, hast du nur Pirelli, da merkst du schon mal die Unterschiede im Vergleich zu damals eben auch. Also du kannst manches so ablesen, wenn jetzt jedes Auto, jedes Team, klar, da kommen noch ein paar andere Komponenten noch mit dazu, aber so die wesentlichen Komponenten identisch wären, da würdest du die Formel 1 ja noch langweiliger machen. Das will keiner. Also wenn einer mal das kommt, oder wenn einer das mal, wenn das kommen sollte, dann suche ich mir einen neuen Sport.
Nein, also das ist auch eigentlich gar nicht so unbedingt das, worauf ich mit der Frage hinaus wollte. Es war bei mir eher so gedacht, so wer denkst du von den, also ich meine, ja, alle haben das gleiche Auto, aber wer denkst du von den Fahrern würde vorne mitfahren? Würde da vielleicht jemand sein, den man jetzt so nicht auf dem Zettel hat, weil er einfach auch die Gegebenheiten vom Auto nicht hat? Weil es halt eben so verschiedene Autos sind. Ist eher das, worauf ich hinaus wollte. Also dass Max Verstappen vorne mitschwimmt, ist logisch, also braucht man nicht zu diskutieren.
Ja gut, Max Verstappen, George Russell, Olli Berman, den würde ich auch noch dazu nehmen.
Hat ja. Würde ich noch mit reinwerfen.
Hatscher, weiß ich nicht. Ja. Hm? Ja. Alonso. Komm, und jetzt sage ich noch mal was total Absurdes. Lance Stroll.
Natürlich.
Damit einfach mal. Das ist mein Lieblingsfahrer.
Ist doch logisch.
Ist mein Lieblingsfahrer. Da, den wirst du mir nicht schlecht reden.
Nee, mach ich nicht.
Das ist mein Hero. Das ist mein Hero. Das ist der. Ich finde ihn so sympathisch. Einfach auch, wie er da immer auf der Couch und so bei der Pressekonferenz so engagiert und so interessiert und so begeisternd. Der zieht alle mit. Das ist ein Paradebeispiel. Da kann sich ein Max Verstappen oder ein Carlos Sainz, die können sich alle mal eine Scheibe von abschneiden da. Lance Stroll, deswegen habe ich auch mein ganzes Schlafzimmer ist mit Bettdecke, Bettwäsche, Poster, also wie so ein kleiner Bub eingerichtet.
Also würdest du schon sagen, Lance Stroll ist besser als Michael Schumacher?
Kann man in der Anzahl der Titel noch nicht festhalten, aber von seinen fahrerischen Qualitäten.
Ich wusste, damit kriege ich dich.
Nee, Lance Stroll, tut mir leid. Nee.
Okay.
Und ich sag dir, Adrian Newey ist nur zu Aston Martin gegangen, nicht wegen Alonso oder dass irgendwann mal Verstappen vielleicht für Aston Martin fahren könnte. Nein, der sieht genauso wie ich das Potenzial in Lance Stroll. Ist ganz einfach.
Alles klar.
Dann können wir das bitte so stehen lassen?
Du, ich werde nicht versuchen, deine Meinung zu bekehren.
Das ist schön.
Das sind ja
dann können wir ja jetzt mal weitergehen.
Ja.
Mein vorletzter Punkt, genau, was wir hier noch haben. Was wäre, wenn Christian Horner bei Ferrari Teamchef wird?
Probleme. Ich glaube, da treffen zwei ganz verschiedene Welten aufeinander. Ein Christian Horner, der sehr gerne Macht an sich reißt, sobald er die Möglichkeit hat und gerne alles bestimmen würde. Ich glaube, wenn es nach ihm gehen würde, würde er das Auto eigenständig entwickeln, es selber fahren und gleichzeitig noch an der Pitwall sitzen. Sag ich dir. Und den Boxenstopp macht er auch selber. Nee, also Christian Horner
ist. Ja, und er sitzt noch am Kommandostand.
Habe ich ja gerade gesagt, sitzt ja dann an der Boxen, ja.
Ja.
Das ist halt jemand, der gerne die Kontrolle hat und gerne die Kontrolle hat über so viele Bereiche wie möglich, was bei Ferrari nicht funktioniert, in meinen Augen. Ferrari hat sehr festgefahrene Strukturen und Ferrari möchte, glaube ich, auch ziemlich sicher keine Anteile abgeben an einen Christian Horner. Weil damit verlieren sie ja auch ein bisschen Macht an ihrem eigenen sehr intimen Konstrukt, was sie da im Maranello haben.
Aber lassen wir das mal außen vor. Wir reden jetzt reden nur über den Aspekt des Teamchefs, nicht, dass er CEO wird oder dass er Anteilseigner wird.
Okay, dennoch.
Wir reduzieren das jetzt nur, also wir blenden mal seine eigenen Vorstellungen aus, sondern beziehen es nur, was ist, wenn er Teamchef wird. Mehr nicht.
Dann denke ich dennoch, dass er Ferrari nicht wirklich weiterbringt.
Ich glaube schon, der würde bei Ferrari aber wirklich mal alles auf links drehen und genau das wäre bei Ferrari auch mal nötig.
Das ist nötig, ja. Aber ich glaube nicht, dass er es
das
lernen kann.
Trotz, ja, er mag ein machtbesessener Mensch sein. Er mag schwierig sein. Das ist er alles auch. Zumindest mal nach den einzelnen Stimmen her. Aber er hat Red Bull zu dem Team geformt, zu dem es geworden ist und hat für 8 Fahrertitel und 16.
Das ist ein bisschen viel, Timo.
Ja. Ja. Was wäre, wenn Red Bull 16 Konstrukteurstitel hätte? Nein. Also er hat ja was vorzuweisen. Es ist ja nicht so, dass er ins Team kam und nichts erreicht hätte. Also unter seiner Führung ist dieses Team zum Weltmeisterteam geworden. Er hat die richtigen Leute geholt, er hat die nötigen Freiheiten gehabt, um diese Leute zu holen. hat klare Visionen gehabt. Und ich glaube, das ist das, was Ferrari fehlt. Und ich glaube, da, jetzt nicht von der Machtebene, aber so zumindest mal von den Visionen her, er hat schon was von Luca di Montezemolo. Der war auch nicht leicht. Und Sean Todd, der bei Ferrari Visionen hatte. Also er hat diese Komponenten, was die frühere Ferrari-Führung hatte. Heute in all den Personen. Mattia Binotto hat funktioniert, aber nicht selber als Teamchef. Da ist er vollkommen fehl oder eigentlich ja, unpassend gewesen. Aber Horner hat einzelne Komponenten, die die Ferrari-Führung von damals hat. Deswegen, wenn ich sage, dass er Ferrari auf links drehen würde, dann würde er das mit einer klaren, visionellen Vorstellung tun, um dieses Team, weil er kennt die Schwachstellen, also das ist seit Jahren zu beobachten, wirklich auf links drehen, dann würde es radikal ändern. Da würden in einem Schwung Leute rausfliegen und so viele neue Leute kommen. Klar, die alle unterschiedlich, nicht alle auf einmal, aber ne, mit der Zeit kämen. Und er wird natürlich, wenn du alles auf links drehst, dann brauchst du deine 2-3 Jahre vielleicht. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, auch nach den Berichten, was ich jetzt heute schon wieder gelesen habe, Ferrari Motor, möglicher Flop und so weiter und so fort, Vasseur, nee, der ist es nicht. Und ich glaube, irgendwann wird man es auch bei Ferrari, bei John Elkann erkennen, wir brauchen einen, der hier mal kräftig durchfegt. Und ich glaube, vielleicht wird das auch der Punkt sein, wo man sich bereit erklärt, Horner das zu geben, was er in Summe haben möchte. Und dann ist es auch Macht. Und dann muss man von seinen bisherigen Vorstellungen abweichen. Aber wenn man irgendwann erkennt, okay, wir brauchen einen der Welt, also der dieses Team zum Weltmeister-Team wieder machen kann. Das kann Horner, da bin ich überzeugt davon. Und ich sage nicht, dass er ein einfacher Mensch ist und dass es einfach mit ihm sein wird zu arbeiten, aber er räumt in dem Laden mal endlich auf, wo schon seit 2000, ja, Ende der 2000 oder Anfang der 2000er dann keiner mehr aufgeräumt hat, wo das alles sukzessive den Bach hinuntergegangen ist. Das glaube ich, das kann er.
Okay, let's agree to disagree, I guess. Weißt du, was das heißt?
Nee.
Lass uns damit einstimmen, dass wir nicht miteinander übereinstimmen.
Auch gut, dann können wir ja zum nächsten Punkt kommen.
Ja, ich würde jetzt noch einen Punkt machen mit dem Blick auf die Zeit. Ich muss mein Auto noch abholen gehen. Ich habe mein Auto vergessen.
Man merke sich diesen Satz, Chantal hat ihr Auto vergessen. Manche vergessen ihren Haustürschlüssel, ihr Handy. Und da gibt es auch Personen, wie eine gewisse Frau Heinhardt, die vergisst das Auto. Ja, kann man machen. Ja. Erklärt einiges.
Ich fahre eigentlich immer mit dem Bus zur Uni. Und heute Morgen war ich spät dran, bin ich mit dem Auto hin und dann auf dem Rückweg, ne, ich ab in den Bus. Ich gucke zu Hause, Auto steht nicht im Hof und ich so, scheiße.
Ich lasse es einfach mal unkommentiert so stehen und denke mir meinen Teil.
Das passiert mir auch nur einmal.
Ich,
auf jeden Fall.
Wie gesagt,
ich
finde es sympathisch, muss ich sagen. Das passt aber auch zu dir.
Ja, auf jeden Fall muss ich gleich noch abholen gehen. Aber gut, zu meinem letzten Punkt. Der ist auch relativ kurz und knackig zu beantworten wahrscheinlich. Was wäre, wenn Drive to Survive nie produziert worden wäre? Wäre die Formel 1 dann so populär, wie sie heute ist?
Ich muss sagen, ich habe noch keine einzige Folge davon geguckt, weil es mich auch überhaupt nicht interessiert. Das zum einen, zum anderen noch, um das Thema auch schnell zu beantworten. Der Sinn und Zweck war natürlich, junge Leute zu begeistern. Ne? Gerade Netflix natürlich, die Netflix-Zielgruppe. Das ist gelungen. Und es wäre auch kein Günther Steiner so populär geworden. Und auch einige andere natürlich.
Ja.
Also den Fokus auf junge Zielgruppe hat man natürlich schon erreicht. Da hat es auf jeden Fall, oder wird es auf jeden Fall ausgezahlt haben. Mir persönlich bin nicht mehr die junge Zielgruppe. Ist das sowas von egal, wenn es heute kein Drive to Survive gäbe? Das hätte ja keinen Unterschied für mich. Aber wir haben ja die junge Zielgruppe gegenüber sitzen. Demzufolge kannst du ja was dazu sagen.
Ja, was soll ich wer dazu sagen? Also ich nehme, was schon mal die Frage direkt zu beantworten. Ich glaube, die Formel 1 wäre nicht so populär, wie sie heute ist. Also vor allem in der jungen Generation, bei der älteren Generation ist das immer was anderes. Aber ich denke, Drive to Survive hat da einen sehr großen Einfluss drauf gehabt. Aber ich habe Drive to Survive gesehen, ich habe alle Folgen gesehen und wenn die nächste Staffel kommt, gucke ich auch die nächste Staffel, weil ich das einfach sehr
interessant. Das ist ein Unterschied. Ich gar keine und du alle.
Das Problem, nee, aber ich gucke das mit einer gewissen Distanz. Also ich weiß ja, wie es wirklich ist und da ist natürlich auch viel überspitzte Situation drinne. Das ist so. Und ich gucke das mit einer gesunden Distanz und ich glaube nicht alles, was ich da sehe, aber für Leute, die den Sport nicht kennen und auf diese Serie stoßen, die denken sich dann aber im ersten Moment, boah geil, da geht's ja richtig ab, jetzt will ich das auch gucken. Kann natürlich sein, dass sie dann so im Laufe einer Saison dann enttäuscht werden, dass es doch nicht ganz so dramatisch ist, wie es immer dargestellt wird. Aber ja, ich denke schon, dass das einen positiven Einfluss für die Formel 1 hatte. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie man es sich traditionell vorstellt, aber durchaus doch. Also würde ich schon sagen.
Und da passt da wunderbar mein letzter Punkt, weil es ein schöner Übergang hat, auch mit was ist realistisch und was ist unrealistisch, passt da ja. Wunderbar. F1 The Movie. Was wäre, wenn F1 The Movie 2 produziert wird, was jetzt ja kürzlich Jerry Bruckheimer angedeutet hat, dass da Gespräche mit Lewis Hamilton als ausführender Produzent geführt werden. Also, was wäre, wenn es einen zweiten Teil gibt?
Ich glaube, dass der total floppen würde.
Warum?
Also einmal auf Empirie basierend, in der Regel sind zweite Teile immer kacke, egal worum es geht. Nee, Spaß beiseite, ja doch schon oft der Fall. Aber darum.
Also wenn ich an Transformers denke zum Beispiel, da mit Shia LaBeouf zum Beispiel, finde ich alle drei Teile gut. Außer, dass man nach dem zweiten Teil Megan Fox rausgenommen hat, weil die sich mit Steven Spielberg überworfen hat. Da hat man dann so eine random Schauspielerin reingesetzt, die überhaupt nicht dazu gepasst hat, aber von der reinen Handlung her. Oder auch zum Beispiel die Saw-Filmreihe. Wirst du sicher kennen, oder? Saw.
Hab ich nicht gesehen.
Saw?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber habe ich nicht geguckt.
Also da gibt's, da sind wir mittlerweile bei Teil 10. Klar gibt's einige, die mal schlechter waren. Aber ich kann nicht sagen, dass es nach Teil 1 grundsätzlich immer bergab geht.
Also, das ist natürlich kein Naturgesetz, aber oftmals sind die zweiten Teile ja dann schon enttäuschend. Kann passieren, gilt nicht für alle Filme, logischerweise. Nee, aber was ich sagen will, ist, dass viele Formel-1-Fans, also wirkliche Formel-1-Fans, ja natürlich von dem Film ein bisschen irritiert waren. Ich meine, es ist ja auch bekannt, dass das nicht zu realistisch sein soll. Das war ja gar nicht die Absicht dahinter am Ende vom Tag. Aber es ist ja dann doch schon sehr viel Unrealistisches dabei gewesen. Also so wie ein Sonny Hayes gefahren ist, so kannst du halt nicht fahren im echten Leben. Das geht halt einfach nicht. Und ich habe halt in dem Film gesessen und ich habe versucht, da mit einer möglichst neutralen Haltung dran zu gehen. Aber da gab es halt einfach Szenen, wo ich den Kopf geschüttelt habe. Ich dann gedacht habe so, nee, das muss jetzt nicht sein. Und wenn da jetzt ein Part 2 rauskommt, ich würde ihn mir aus beruflichen Zwecken angucken. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein Review über den Film machen würden, dann würde ich ihn mir halt angucken. Aber mein Interesse an einem Teil 2 ist einfach nicht da. Und ich gehe davon aus, dass es vielen anderen auch so geht. Also die Geschichte ist ja eigentlich in sich abgeschlossen.
Nö, nee, finde ich nicht. Also sie hat schon nee. Das Potenzial für einen zweiten Teil. Das glaube ich schon. Da hat ja der Teamkollege, ich weiß nicht, wie er jetzt mehr heißt, von Sonny Hayes das Rennen dann gewonnen, nachdem ja Sonny Hayes ja dann nochmal, glaube ich, schwer gecrashed war am Ende. Also ich glaube, er hat das Potenzial, es kommt immer aufs Drehbuch natürlich drauf an, dann kann man natürlich auch spekulieren, was ist eine gute Handlung. Was ich aber das Beeindruckende fand, ich glaube, da sind wir auch nochmal in dem Bereich von Drive to Survive, neue Zielgruppen zu entdecken.
Ja, für die
und
Klatsch.
Warum, weil auch warum hat man auf neuen Rennstrecken gedreht und parallel zum Formel-1-Betrieb, um natürlich schon auch einen realistischen Part mit reinzunehmen. Das natürlich, wie du selber sagst, auch Drive to Survive überspitzt ist und vieles nicht so dramatisch ist wie in der reinen Formel-1-Welt, das hast du im Endeffekt im Film auch gehabt, nur dass es im Film halt, im Film, da war halt maximal Unterhaltung und ne, da muss natürlich Action, da muss es knallen, dass die Autos nicht so hoch fliegen und was weiß ich, was da alles passiert ist, ist klar so. Aber es soll die Neugierde auf die Formel 1 wecken und das Einspielergebnis mit knapp 700 Millionen US-Dollar hat es auf jeden Fall auch belegt. Für Brad Pitt ist es sein erfolgreichster Film auch seiner Karriere. Ich glaube, wenn er da ein gutes Drehbuch bekommt, Lewis Hamilton ist ja ähnlich skeptisch wie du, der das ja am Ende genauso gesagt hat, mit dass meistens so ein zweiter Teil von der Qualität her schlechter wird, aber nicht ganz abgeneigt, hat auch gesagt, eben auch noch, wir müssen uns schon Zeit nehmen, damit es auch qualitativ nochmal ein guter Film werden kann. Und also Bock hätte ich schon, also nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern ich muss sagen, ich fand es recht kurzweilig. Es hat auch eine Raucherpause dazwischen gegeben, was auch ganz gut war. Und von dem her, also bei uns jedenfalls, da, weil der Film ja auch lange ging. Und wenn er dann auch über Streaming abrufbar sein wird hier bei uns in Deutschland, dann werde ich mir da auch nochmal angucken. Also ich fand es eigentlich kurzweilig. Also natürlich sitzt du da drin und denkst, oh Gott, ist das absurd. Ne? Natürlich denkst du, meine Güte. Aber es war trotzdem unterhaltsam.
Ja, okay. Aber gut. Ja, also ich brauche keinen zweiten Teil. Ganz einfach. Aber gut.
Da sind wir jetzt halt einfach mal wieder unterschiedlicher Meinung.
Voll in Ordnung. Okay, wir haben noch eine letzte Frage, die uns erreicht hat von Timo Schöninger. Die kam ganz passend dazu. Ich werde die ganz kurz beantworten. Du kannst ja dann gerne auch nochmal beantworten. Die Frage ist, was wäre eigentlich Red Bull ohne Verstappen? Seine Theorie? Ein erfolgloses Mittelfeldteam, wenn überhaupt, sieht man die Leistung seiner Teamkollegen. Sehe ich zu 100% genauso wie du. Punkt.
Schließe ich mich an.
Ja. Wunderbar, schön.
Ach, das war doch Frage beantwortet.
Geschmeidig.
Ja, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Nee, glaube ich auch nicht. Also, wer mich da von einem anderen überzeugen will, wird da lange drauf rumkauen. Aber gut, lass uns doch mal Richtung nächste Woche blicken. Wir haben dieses Wochenende wieder Rennen, ein Sprint und einen Rennen. Ja. Oh, oh, was hast du vor?
Ich brauche das Votum von Nils, weil der hat ja in unserer Wittischow, habe ich ja eingangs erwähnt und ich habe das mir nämlich ja hier aufgeschrieben. Deswegen, wenn wir zur Challenge kommen und wir jetzt tippen, dann kommt Nils Votum mit dabei, weil man kann schon mal vorweggreifen. Nils Wittig, der ehemalige Rennleiter der Formel 1, der bis November 2024 da im Einsatz war, wird erstmals auch bei uns im Podcast dabei sein, und zwar am nächsten Dienstag. Und deswegen können wir mal gucken, ob er da eingreift in unsere Challenge, ob er Punkte wegschnappt. Ja, wir werden sehen. Jedenfalls geht es nicht um das Voting nur von uns beiden, sondern auch um das von Nils. Und dann gucken wir mal, wer von uns dreien dann recht haben wird.
Vielleicht alle, vielleicht keiner. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, ich hole euch mal ab, wo es nächste Woche, letzte Woche gestanden hat. Nee, wo es letzte Woche gestanden hat. 4-4. Jetzt
ich
in Brasilien.
Aufgeholt.
Ja, genau. Und wir haben ja jetzt einen Sprint und ein Rennen, aber wir machen ja wieder traditionell nur Tipps für das Hauptrennen, weil sonst würden wir uns, glaube ich, selber in die Regeln schießen. Ja, ich glaube, Nils machen wir als letztes, weil dem sein Tipp steht ja eh schon. Wer fängt an? Eigentlich würde ich gerne anfangen, weil letztes Mal habe ich dich anfangen lassen und meinen Tipp geändert. Also ist eigentlich nur fair, dass ich jetzt anfange.
Ich schreibe mir derzeit schon mal meine Gedanken auf.
Ja, also, da es regnen soll und Max Verstappen ja so seinen Spielplatz in Brasilien gefunden hat, wird er den Sieg holen. Davon gehe ich aus. Ich sage, ein Lando Norris schafft es auf Platz 2 und ein George Russell schwimmt zufälligerweise auf Platz 3, weil irgendjemand vor ihm einen kleinen Fauxpas im Regen hat. Hast du das jetzt aufgeschrieben, Timo? Genau das Gleiche? Nein, okay.
Dass Verstappen gewinnt, habe ich auch.
Ja,
aber logisch. Dass Russell auf 2 ist und Norris auf 3.
Okay.
Also quasi einfach nur einfach Platztausch. Getauscht. Genau. Und Nils Tipp kann ich jetzt auch sagen. Er tippt auch Max Verstappen auf den Sieg.
Ja.
Und dann wird es ein bisschen kreativ. Carlos Sainz auf 2.
Das nehme ich.
Das glaube ich. Ja. Und Lando Norris auf 3.
Das wäre mein Traumpodium, ey. Voll geil. Nehme ich. Ich hoffe, Nils hat recht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich hoffe, Nils hat recht.
Ich hoffe auch, dass du Unrecht hast.
Ich auch. Also nicht im Gegensatz zu dir, aber im Gegensatz zu Nils hätte ich gerne Unrecht.
Nee. Ich hoffe, dass ich recht habe und ich hoffe, dass du nicht recht hast. Dann passt es doch. Dann könnte ich, würdest du einen Punkt machen und ich würde aber 2 Punkte machen. Und dann würde ich führen.
Okay. Ja, aber das lösen wir dann nächste Woche auf, wenn das Rennen dann vonstatten gegangen ist. Wird sicherlich spannend. Ich habe hohe Hoffnungen an. Brasilien hat die letzten Jahre eher wenig enttäuscht. Von daher, Daumen sind gedrückt für endlich einen Knaller auf der Strecke. Ja, ich bin wieder sehr naiv unterwegs heute.
Geh du erstmal dein Auto holen, dann können wir weiterreden.
Ja, deswegen müssen wir uns jetzt auch verabschieden, weil sonst fährt der Bus zu meinem Auto ohne mich weg. Ach du, das war heute eigentlich auch nicht auf meiner To-Do-Liste, aber ja, passiert. Naja, also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns doch gerne auf podcast@champone.de oder bei der 0821 207 11 357. Voilà, geht doch.
Zahlen. Oder einfach random irgendeine 0800er-Nummern, dann klappt es auch.
Ja, so. Man kennt es ja so von normal, so 0800, weißt du?
Ja. Genau, ich werde jetzt extra eine schalten.
Bitte,
genau.
Bitte. Hat Spaß, alles gut.
Auf deine Kosten. So, okay. Von meiner Seite aus, jetzt mache ich mal die Verabschiedung. Doch, es war wieder ganz ausgezeichnet. Vor allem mein Highlight in diesem Podcast zu hören, dass man sein Auto vergessen kann. Das hinterlässt Spuren. Überrascht mich aber, mich überrascht bei dir einfach auch gar nichts mehr, muss ich sagen. Okay. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Diesmal muss man ja keine 7 Tage warten, weil ja wir dann am Dienstag schon wieder da sind, also in 5 Tagen dann zusammen mit Nils Wittig. Freuen wir uns drauf, endlich mal ein Dreiergespräch. Ist auch mal dann nach 14 Folgen mal auch eine dritte Meinung zu hören. Und dann hoffen wir auch natürlich, dass entsprechend viel passiert und vor allem auch etwas, wo dann Nils Expertise gefragt ist, vielleicht zu fragwürdigen Szenen und Entscheidungen, dass er natürlich mit all seinem Fachwissen dann unsere Sendung noch mehr bereichern kann, als es ohnehin schon tun wird. Also demzufolge freuen wir uns drauf auf nächste Woche mit Special Guest Nils Wittig. Und ich sage schon mal danke fürs Dabeisein. Chantal, es war mir wieder ein Vergnügen.
Mir auch. Ich hatte Spaß.
Ich auch. Ja. Grüß das Auto schön von mir.
Mach ich. Nein, okay. Ich wünsche euch eine gute Woche bis dahin oder gute 5 Tage eher gesagt. Wir sehen uns. Lasst es euch gut geht. Gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Und Tipp an alle, vergesst euer Auto nicht. Tschüss.
Tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzei, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis. Champ One, der Formel 1 News Kanal.